Heute sprechen Elena und ich mit Sibylla Pavenstedt über ihren Verein Made auf Vettel e.V. Für alle, die uns zuhören und nicht aus Hamburg kommen, Vettel ist ein Bezirk in Hamburg mit 70% Migrantenanteil. Daher viele unterschiedliche Kulturen, zum Teil mit Menschen, die nur schwer in Arbeit zu vermitteln sind. Dennoch war sich Sibylla sicher, den richtigen Ort für ihr Atelier ausgesucht zu haben, denn Sibylla ist Modedesignerin und Unternehmerin, hat sogar den Oscar der Modeindustrie, den Avantgarde, erhalten und hat mit Made auf Vettel ein besonderes Integrationskonzept entwickelt, das lokal funktioniert und global adaptiert werden könnte. Es geht also in dieser Episode auch sehr viel um die Fashion-Industrie, die, wie wir alle wissen, einen großen sozialen und ökologischen Fußabdruck hinterlässt, und darüber, wie dieser minimiert werden kann und welche Luxus-Fashion-Marke eine noch wenige Monate zuvor arbeitslose Mitarbeiterin von ihr abwarb. Alles das in einer neuen Episode Streaming for Attention.
Wir sitzen hier mit Sibylla Pavenstedt. Vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit hast und mit uns hier im Podcast sitzt. Ich freue mich ja sehr, dass du gekommen bist, auch unter anderem, weil wir uns ja schon quasi über Ecken kennengelernt haben. Mhm. Ich habe dann große Ehre gehabt, deine Kleider tragen zu dürfen, zum Beispiel zum Filmball 2019, das weiß ich noch, das war sehr, sehr schön. Mhm. Über meine Mutter, ne? Ja. Im Endeffekt dann doch. Ja. Halt, die ganze Modeszene kennt sich dann doch so ein bisschen.
Ja, das ist ganz toll. Kaum zu glauben, dass du jetzt hier vor mir sitzt. Ich weiß noch, wie ich im Schanzenviertel mit deiner Mutter gesessen habe.
Echt?
In Ende der 90er, Anfang 2000. Und wir Kleider ausgesucht haben für Janine Hein, für einen Film, und zwar den Venedig-Film.
Donna Leon.
Donna Leon, genau.
Schön.
Und
das wusste ich gar nicht.
Ja, und sie hat immer wieder Kleider bei mir
bestellt,
für Filme machen lassen, ausgeliehen und eingesetzt.
Cool. Ja.
Und irgendwann hast du da meine Kleider getragen.
Ja, so lockere 20 Jahre später, Pi mal Daumen.
Ich wollte gerade sagen, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
4. Also ich weiß nicht.
Bist du noch mit einer Rassel um Weihnachtsbaum gelaufen?
Oh, genau. Und Julian ist natürlich auch da.
Ich
sehr
bin auch
schön.
Mit am Start.
Wichtig.
Genau.
Ja.
Wie viele deiner Kleidungsstücke kommen aus der Herstellung vielleicht von Made auf Vettel?
Jetzt?
Die du jetzt gerade, genau.
Die ich jetzt trage?
Ja, hattest du dich eben schon gesagt, der Mantel?
Also der Schal auf jeden Fall. Ja. Der ist gestrickt auf der Vettel, der bunte Schal. Und diese Bluse, die ist genäht auf der Vettel. Und dieser Gürtel mit Klettverschluss, den man von zwei Seiten tragen kann.
Das ist ein befriedigendes Geräusch irgendwie.
Ja, für mich auch. Also das macht richtig Spaß so.
Davon hast du tatsächlich auch viele für deine Abendkleider, ne?
Genau.
So viele, die man so...
Kleider mit Klettverschluss. Weil das natürlich toll ist, weil man... Die kann man von zwei Seiten tragen, genau wie der Gürtel.
Ne? Einfach alles ausloten, was geht.
Genau, maximal.
Ja, Sibylla ist hier nicht nur, weil sie eine grandiose Designerin ist und natürlich auch unglaublich viel Erfahrung in dem ganzen Bereich hat. Du warst 10 Jahre in Paris, hattest da, glaube ich, auch ein Atelier.
15 Jahre.
15 Jahre, excusez-moi. Und du hast einen wohltätigen Verein? Nein, eine Organisation, ein Unternehmen.
Wie würdest du es beschreiben?
Ja. Also das ist ein Verein.
Verein.
Also jetzt sehr trocken gesagt, nennt sich das Verein zur Integration für Frauen mit Migrationshintergrund.
Und das ist ein langer Satz.
aber im Grunde ist es ein Verein, ein sozialer Verein, kann man sagen, auf der Vettel. Und den gibt es seit 2008, also schon ziemlich lange.
Ja.
Auch schon 13 Jahre. Ja.
Auf der Vettel. Also die Hamburger unter uns oder unter euch können sich das ja eventuell ein bisschen vorstellen, wo das ist, was das ist. Was mich interessieren würde, als ich das gelesen habe, also ich weiß natürlich auch schon, dass du da produzierst und dass da auch dein Main-Fokus gerade momentan ist, gerade was die Frauen mit Migrationshintergrund angeht.
ja.
Aber ich fand es interessant zu lesen, dass tatsächlich ja auch der Ruf der Insel so ein bisschen anscheinend nicht ganz so schön ist, nicht ganz so toll ist. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht so in irgendwie Erinnerung. Ich glaube, für unsere Generation ist die Veedel eher so Open-Air-Festival, Techno-Party. Das habe ich so im Kopf, wenn ich an Veedel denke. Aber war ja nicht immer so. Und wie kamst du dann auf Veedel? Wie war deine erste Konnotation zu der Insel?
Also erstmal habe ich nie Angst gehabt vor Vierteln in Hamburg, die, sagen wir mal, spannend waren oder noch nicht so belebt oder die Hamburger nicht so gut kannten. Also ich hatte ja lange mein Atelier im Schanzenviertel und das war natürlich vor 20, 30 Jahren auch nochmal eine ganz andere Geschichte hier. Dann habe ich immer in St. Georg gelebt und mich immer für die Stadtteile in Hamburg interessiert, die so ein bisschen anders waren. Wo sich viele Menschen treffen, mischen, unterschiedlichste Leute mischen. Was, glaube ich, damit zu tun hat, dass ich ja 15 Jahre in Paris gelebt habe und das natürlich eine Weltstadt war. Und diese Urbanität, die habe ich in Hamburg dann immer da gefunden, wo im Grunde genommen viele Menschen mit Migrationshintergrund, wo viel los war, wo ganz viele unterschiedliche Leute sich treffen, wo reich und arm aufeinander trifft und so weiter.
War in Paris früher auch auf jeden Fall viel mehr so, ne, dieses Diverse und Multikulti.
Absolut. Ja. Also praktisch meine ganze Zeit, in der ich da war, hatte ich mit den unterschiedlichsten Leuten zu tun. Ich sag immer, zwischen Subkultur und High Society unterwegs. und an Hamburg hat mir eigentlich immer besonders die Subkultur gefallen. Und dann war es eigentlich so, dass die Veedel, der Stadtteil, auf den bin ich aufmerksam geworden durch einen guten Freund, Rolf Kellner. Der hat so hier die Stadtsafari organisiert und macht auch so alternative Projekte, auch im Wohnungsbau. Und der hat mich dann aufmerksam gemacht, dass es die internationale Bauausstellung gibt, die 2013 stattgefunden hat. Und da gab es also Projekte, die dann gemacht werden konnten und die also im sehr geringen Maße eigentlich nur gefördert wurden. Und ich kannte die Veedel und Wilhelmsburg allerdings schon vorher.
Und warst du das erste Mal da? Und warum?
Weil ich mich einfach für die Gegend interessiert habe.
Okay.
Und weil ein anderer Freund, Edmund Siemers, mit dem ich das auch mitgegründet habe, der kannte sich auf der Veedel schon sehr gut aus und der hatte mir das schon vorher alles gezeigt, weil er dort auch so eine kleine Hausbootkolonie und so weiter hatte.
Ja, das ist sehr viel so alternatives Leben, hattest du auch irgendwie, glaube ich, gesagt, ne?
Genau. Und das fand ich immer spannend, weil sich aus diesem alternativen Leben natürlich auch immer was entwickelt.
Wie man jetzt ja auch an der Schanze sieht, ne?
Ja.
Das ist ja früher, glaube ich, auch ein sehr, ich sag mal, künstlerisch belegtes Viertel gewesen. Und ich glaube, aus diesem Schmelztiegel und aus dieser Mischung, die du da gerade angesprochen hast, ist ja auch jetzt total viel entstanden, auch kulturell, dass es sich irgendwann gentrifiziert hat. Da muss man schauen, woher die Gründe kommen. Aber genau aus diesen Vierteln, ne, wo es wenig Ressourcen gibt und wo viele unterschiedliche Kulturen aufeinander treffen, kann ja oder ist ja in diesem Fall auch was Wunderbares entstanden.
Absolut, weil ich glaube, die Kommunikation ist eben einfach eine ganz andere. Also die Leute kommunizieren, machen was zusammen, da entstehen Ideen, das ist irgendwie flirrig. Da passiert auf jeden Fall was.
Ihr habt es gehört, auch in dieser Episode spielt Kommunikation wieder eine Rolle und wer nachhaltig kommunizieren möchte, der tut das am besten mit Vodafone GigaGreen. Was die meisten von uns nicht wissen, Internetnutzung emittiert so viel CO2 wie die gesamte Luftfahrtindustrie und Videoinhalte sind dabei der Emissionstreiber Nummer 1. Wenn du also etwas für den Erhalt unserer Erde in kleinen Leisten jetzt nachhaltiger surfen willst, bist du im Netz von Vodafone genau richtig. Denn Vodafone stellt das Netz europaweit auf 100% erneuerbare Energien um und leistet damit Pionierarbeit. Eine nachhaltige Internetnutzung für alle, die schon heute an morgen denken. Mach also zusammen mit GigaGreen den ersten Schritt und hol dir bis zu 1000 grüne Mbits für zu Hause ab nur 39,99 € dauerhaft mit Strom aus Wind- und Wasserenergie. Mehr Infos findest du auf vodafone.de/greengigabit oder in deinem Vodafone-Shop.
Dazu muss man noch sagen, dass ich mich immer sehr stark für Frauen, also ich bin Feministin by nature. So.
Und dann noch plus 15 Jahre Paris.
Ja.
Uiuiui. Kann ja nur gut werden.
Und ein großes Thema war natürlich für mich immer Frauen. Wie geht es eigentlich Frauen? Wie geht es auch vor allen Dingen Frauen mit Migrationshintergrund? Wie geht es mit Frauen mit Migrationshintergrund, die kein Deutsch sprechen, 20 Jahre in Deutschland leben? Und was führen die überhaupt für ein Leben?
Mhm.
Und ich hatte mal vor Ewigkeiten diesen Film gesehen in den 80er Jahren, ich glaube 12 Quadratmeter Deutschland von Wallraff. Und das war so eine Reportage darüber, wie eine Frau praktisch mit einem Mann aus der Türkei kommt, aber im Grunde genommen nicht aus dem Haus kommt, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Und diese Reportage ist mir nie aus dem Sinn gekommen. Und jedes Mal, wenn ich diese Frauen gesehen habe, auch auf der Veddel, habe ich mich immer gefragt, ja, wie ist eigentlich deren Leben?
Privat.
Was passiert da eigentlich? Was passiert, wenn denn was passiert? Interessiert sich überhaupt jemand dafür?
Mhm.
Und dann bin ich auch ganz viel in Amerika gewesen, weil aufgrund meiner Arbeit, weil ich da auch in New York und Los Angeles und so weiter meine Kollektion verkauft habe und ausgestellt habe und auch in Chicago und so. Und da ist das ganz große Thema Einwanderung. Also mit jeder Einwanderungswelle hat sich das Land sozusagen verändert und ist eigentlich, hat sich auch weiterentwickelt.
Mhm.
Und diese ganzen Gedanken, die einfach mir im Kopf waren, zumal ich dann auch Schanzenviertel damals lebten ja viele, nannte man damals Ausländer, mhm, also nicht Menschen mit Migrationshintergrund. Und da wir ein Atelier hatten im Schanzenviertel, was einsehbar war und wo auch alles genäht wurde, was dann später in Paris verkauft wurde.
Hm.
Also im Grunde wurde in Deutschland produziert und in Paris wurden die Sachen ausgestellt und verkauft. Eigentlich eine irre Geschichte, hm, weil alle Welt hatte ja damals
umgekehrt,
in China oder sonst wo produziert.
Ja, ja.
Bangladesch. Ja.
Und wir haben natürlich teuer in Deutschland produziert. Und es war so, dass Menschen mit Migrationshintergrund kamen vorbei und guckten da rein und haben gesagt, Mensch, hier wird genäht.
Mhm.
Ich spreche kein Wort Deutsch, aber kann ich irgendwie mitmachen.
Aber das kann ich auch.
Genau, mhm, das kann ich auch. Und da dann habe ich mit dem einen oder anderen angefangen. Es war sehr schwierig, weil man bekam sozusagen keine Erlaubnis zu arbeiten, ohne gearbeitet zu haben. Also so eine Köpenick-Geschichte.
Ja.
Also
das
ganz
war
schlimm.
Damals in den 90ern schon
das
so.
Es war ganz,
ne,
schlimm.
Ja. Und ich habe ein Buch gelesen tatsächlich, das heißt Die Ohrfeige. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Das habe ich auch irgendwie nur zufällig gefunden. Und es ist halt, ganz kleiner Exkurs, geschrieben von einem, man sagt ja auch, wie gesagt, nicht Ausländer, mhm, sondern, oder damals hat man es halt noch gesagt, aber ich glaube, der kam aus dem Iran nach Deutschland, mhm, Mitte der 80er schon,
mhm,
und der beschreibt den ganzen Prozess, was der alles durchmachen musste, als von dem Moment, wo er quasi losgegangen, mhm, ist, geflohen, und dann auch wieder zurück teilweise und dann wieder hin, also diese Art von Steine, die einem da in den Weg gelegt werden, sind schon, das war, fand ich, also hätte ich nicht gedacht. Ich dachte halt, wie die meisten in meinem Alter wahrscheinlich, das ging ja erst 2015 los, ne, als die große Welle kam. Aber
nein. Das war, fing in den End-80ern, 90er Jahren, ja, an. Und es war so, die Leute kamen vorbei und sagten, kein Deutsch, aber ich will unbedingt mitarbeiten. Dann habe ich überlegt, wie können wir das denn machen?
Mhm.
Und dann habe ich einen nach dem anderen sozusagen aufgenommen ins Team. Und dann haben die erst ein Praktikum gemacht. Dann hatten wir große Verhandlungen mit dem Arbeitsamt, dass man da irgendwas machen könnte. Und ja, und so kamen ein paar Leute und eigentlich auch unterschiedlichste Leute. Russen, Iraner, Türken, Afrikaner.
Und es waren nicht nur Frauen am Anfang.
Nee, es waren Frauen und Männer.
Mhm.
Und das war aber, bevor ich das Projekt auf der Veddel gestartet habe. Das war im Schanzenviertel.
Mhm.
Und da habe ich eben festgestellt, wie unheimlich gut die Leute handwerklich sind,
mhm,
und wie toll man die Sprache lernen kann über das Handwerk.
Ja.
Weil dadurch, dass man was gemeinsam macht und über einen längeren Zeitraum, lernt man sich sehr gut kennen,
mhm,
und auch die Eigenarten kennen. Und das funktioniert auch ohne Sprache.
Ja, das finde ich mich tatsächlich auch. Ich fand es sehr schön, wie ich auch bei dir gelesen habe, dass du meintest, ja, ich klar, Sprache ist super wichtig und es ist auch total toll, dass es auch gefördert wird. Ich glaube jetzt bei dir, ne? Wird es ja auch gefördert, dass gerade die Frauen auch Deutsch lernen, was auch für die Integration super wichtig ist. Alleine damit man soziale Kontakte vielleicht mal haben kann, vielleicht mal Freundinnen auf Deutsch, ne? Dann auch mit denen mal sprechen. Aber ich fand es eigentlich noch viel schöner, dass ich auch irgendwo rausgelesen hatte, dass du auch so empfindest wie ich, dass Sprache nicht die einzige Art der Kommunikation ist. So, man sieht es, wenn man mit Kindern, die noch nicht sprechen können, kommuniziert oder mit Tieren oder mit Pflanzen oder auch untereinander. Und ich glaube, das ist halt nochmal eine ganz andere Art von Bond, als wenn man kurz ein paar Sätze wechselt und das war's.
Ja, ja, vor allen Dingen ist es ja so schön, also es zählt ja meistens noch mehr das, was man tut, als das, was man sagt. So. Und wenn man zusammenarbeitet,
guter Punkt, ja,
merkt man natürlich ganz genau, was wird da eigentlich getan. Mhm. Und so hat jeder sozusagen seinen besonderen Stil. Und so nähert man sich so langsam an. Und und dann habe ich eben gemerkt, oh, darüber haben die gut mit uns zusammen nach und nach Deutsch gelernt. Mhm. Teilweise eben dann auch Deutschkurse anschließend gemacht. Und dann gab es eine unglaubliche Geschichte. Es kam eine Frau zu uns, die aus dem jetzigen Belarus kam, also Weißrussland. Und das war in den Anfang 90ern. Und das war damals möglich für jüdische Menschen aus Weißrussland und Russland, entweder nach Israel auszuwandern oder nach Deutschland.
Ah, das war eine tolle Option.
Ich glaube, das nannte man sogar Kontingentrussen oder irgendwie so etwas. Auf ganz schlimm klang das auf jeden Fall.
Das heißt,
es klang auf jeden Fall grauenhaft. Und auch dann war es so, dass die kam eben zu uns ins Atelier und sprach ganz wenig Deutsch und hat dann einen Deutschkurs abends gemacht und wurde dann von mir auch fest angestellt. Und übernahm dann nach 4 Jahren die Leitung des Ateliers.
Ja.
Also, und das ohne Vorkenntnisse. Also sie konnte nähen, aber das war eher so nach dem Motto, sie hatte sozusagen eine Art Ausbildung gemacht, aber die war nicht wirklich tiefergehend, das war recht oberflächlich. Und das hat sie dann bei uns total vertieft. Und dazu muss man natürlich wissen, dass die Leute in Belarus damals so, die konnten nicht mit einem Job überleben. Also wenn man Lehrer war, dann war man noch zusätzlich Handwerkler oder man hat noch für die Nachbarn was genäht. Und
gerade bei den Frauen war das ja wahrscheinlich auch ein Können, was weitergegeben wurde, halt von Mutter zu Tochter.
Genau, genau. Und das ist auch eine Sache des Überlebens gewesen, irgendein Handwerk zu können, womit man im Notfall immer Geld verdienen kann. Das war natürlich das Tolle an den Leuten, weil wenn man denen gesagt hat, lass uns doch das und das machen, dann haben die gesagt, okay, ich mache das jetzt so und so und haben damit auch Techniken erfunden, die ich vorher nicht kannte, weil es war eben nicht diese Art, so habe ich es nicht gelernt und so macht man das nicht, also, sondern es war so, es wird jetzt eben so lange probiert, bis es funktioniert.
Ja.
So. Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so.
Dann eben nicht. Man scheitert sich nach oben. Und
man scheitert sich nach oben. Okay, den schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Kann das vielleicht der Folgentitel werden? Man scheitert sich nach oben.
Ja, gerne. Weil ich meine, das ist ja...
Das ist natürlich nicht deine Geschichte, aber ist einfach ein guter Satz.
Du, am Ende ist es meine Geschichte. Weil das darf man aber keinem erzählen. Das ist ja das Problem heute.
Aha.
Weil man muss ja immer alles so darstellen, als wäre alles super. Super, super, super.
Aber es verändert sich nicht langsam. Trust me, ich habe das Gefühl, es verändert sich ein bisschen. Also quasi zu zeigen, dass es einem auch mal nicht gut geht und dass man halt mal wirklich auch gescheitert ist, ist ja auch ein Zeichen von Stärke. Noch nicht überall, aber man sieht's. Aber wo bist du denn gescheitert?
Ich meinte mit dem Scheitern eigentlich nicht das totale Scheitern, sondern ich meinte damit eigentlich, dass man Fehler macht und aus diesen Fehlern sehr schnell lernt und sie dann vermeidet. Und dass das ein Prozess ist, der durchaus öffentlich stattfinden kann.
Ja.
Also der könnte öffentlich stattfinden, dann wären wir nämlich alle viel weiter.
Mhm. Klar,
weil wir aus den Fehlern von allen lernen.
Exakt.
Und das, was im Moment in unserer ziemlich diskursunfähigen Gesellschaft zurzeit passiert, ist, dass niemandem erlaubt wird, auch nur einen Fehler in der Öffentlichkeit zu machen. Was dazu führt, dass die Leute Dinge vertuschen, ihre Fehler. Und dass sie sich dann über die Maßen auch für ihre Fehler schämen.
Du hast natürlich recht auch zu dem Punkt, dass wenn man die kommunizieren würde, würden ja quasi, ich meine, ich denke jetzt an Impfstoffe, aber halt auch Politik natürlich oder auch einfach soziale Projekte vielleicht, ne, die vorher schon mal probiert wurden, wo es aber gescheitert ist, wo man dann nicht immer wieder auf derselben Stelle wäre, weil tausend andere haben es ja schon gemacht, aber man weiß ja nicht, dass sie gescheitert sind.
Also, genau. Ja. Und die Darstellung dessen ist immer, es war alles super. Aber es geht nicht weiter. Und um jetzt mal darauf zu kommen, dieses Projekt gibt es ja 13 Jahre.
Ja,
und
seit 2008,
ne? Am Ende in kleinen Schritten immer weitergekommen. Und auf jeden Fall, um nochmal auf die Frau zurückzukommen, sie wurde dann eben die Leiterin unseres Ateliers und ist dann abgeworben worden von Jill Sander. Und die Geschichte ist einfach sensationell, weil ich in dem Moment wusste ich auch nicht, ob ich nun glücklich oder traurig darüber sein sollte.
Ja, natürlich.
Oder mich vor allem wahnsinnig ärgern sollte. Ja. Und dann habe ich mich aber zusammengerissen und gesagt, nee, ich ärgere mich gar nicht, weil das ist eigentlich eine sensationelle Nachricht, die man in die Welt hinausschreien kann.
Ja. Also du hast ihr einfach zum Erfolg verholfen auf die Art und Weise. Du warst quasi, es hört sich halt negativer an, als es ist, aber du warst ihr Sprungbrett, natürlich.
Genau.
Super schön.
Ja. Genau. Und wenn man jetzt, und es war eben so, wenn sie sozusagen vor 4 Jahren dann also an die Tür von Jill Sander geklopft hätte und gesagt hätte, ich spreche kein Wort Deutsch, kann aber ganz gut nähen, darf ich bei Ihnen arbeiten? Dann hätten die gesagt so, sorry,
no chance.
Überhaupt keine
Möglichkeit. Wir haben hier wahrscheinlich 500 Bewerber, gehen Sie mal. Mhm.
Ja. Aber es hatte sich dann in der Branche rumgesprochen, dass diese Frau eine exquisite Leiterin eines Ateliers ist.
Ja.
Und dann hat man ihr diesen Job angeboten. Und dann kann man einfach sagen, hat sie gesagt, soll ich es machen? Da habe ich gesagt, ja, unbedingt. Weil es natürlich so ist, dass das eigentlich ein tolles Zeichen dafür ist, wie sowas laufen kann.
Ja.
Man braucht dann eben kein Zeugnis in dem Sinne oder eine Ausbildung, sondern es reicht allein die Tatsache, dass sie bei mir im Atelier gearbeitet hat, damals im Schanzenviertel.
Na, ihr Wille und deine Hilfe, ne?
Und dass ihr Können sich sozusagen rumgesprochen hat.
Ja.
Und dann fragt kein Mensch mehr nach irgendwas, weil man braucht sich nur das Resultat der Arbeit anzugucken und zu wissen, okay, da läuft das.
Das ist ja auch das Wichtigste.
Und so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, weil ich gesagt habe, ja, also ich habe das erlebt.
Okay, also das war noch im Schanzenviertel, ne?
Genau.
Dann hat sie dein Atelier geleitet, wurde miraculously super cool von Jill Sander abgeworben. Und dann hattest du quasi die Idee für Made of Fettel.
Genau.
Weil da kommen wir jetzt mal drauf zu sprechen, weil ich glaube,
es wird langsam mal
Zeit. Ganz wild zu erfahren, was du da überhaupt wirklich aufgebaut hast.
Ja, und dann war es so, dass wir ich habe dann überlegt, ich würde gerne was für die Frauen auf der Fettel machen. Die Fettel ist eben die Elbinsel vor Hamburg. Früher war das die große Auswanderungsstadt. Also viele sind nach Amerika ausgewandert über die Fettel.
Mhm.
Deswegen gibt es ja auch das tolle Auswanderungsmuseum.
Ach, das heißt Hamburg-Fettel, Amerika.
Genau, Hamburg-Fettel, Amerika. Und das Interessante an der Fettel ist, früher war es eben die Auswanderungsstadt und dann ist es die Einwanderungsstadt geworden. Für Menschen, die zu uns gekommen sind. Und auf der Vettel lebten zu der Zeit, als ich angefangen habe, 70% Menschen mit Migrationshintergrund auf der Vettel.
Erste Generation oder zweite? Was meinst du?
Gute Frage.
Also eigentlich erste Generation.
Schon erste.
Also weil jetzt zum Beispiel die Frauen, die bei uns im Projekt sind, die sind tatsächlich erste Generation.
Ja.
Und die sind auch älter, also die sind jetzt nicht keine 20, sondern die sind eben zum Teil zwischen 45 und 60.
Ja, gut,
deren Kinder sind quasi auch mit in unserem Projekt mit aufgewachsen.
Mhm.
Und haben dann auch Ausbildungen gemacht oder Abitur gemacht und so weiter. Auf jeden Fall haben wir dann dort begonnen und haben erstmal überall Flugblätter verteilt, haben die Leute eingeladen.
Deine Idee war es ja, diesen Frauen einen Ort zu geben, wo sie nicht nur eventuell arbeiten und halt auch ein bisschen Geld verdienen können, sondern auch einfach aus ihrer nicht integrativen Situation irgendwie herauskommen können.
Genau. Eigentlich ging es darum, praktisch dem eine Möglichkeit zu geben, einen Ort für sich zu haben, in dem sie etwas machen können und lernen können. Das mit dem Arbeiten, das kam eigentlich erst später. Und zwar haben sich dann 80 Frauen gemeldet und dann haben wir das Projekt eben erklärt, was wir machen wollen. Und das ist auf ganz große Begeisterung gestoßen. Und die Frauen kamen mit ihren Kindern, die dann alles übersetzt haben zum Teil.
Die Kinder haben es übersetzt?
Ja, krass. Ganz cool.
Ich wollte gerade fragen, wenn das so viele unterschiedliche Kulturen und Sprachen sind, wie kommuniziert man dann?
Also wir haben auf diese Flugblätter auf mehreren Sprachen verfasst. Und wir hatten ganz viele unterschiedliche Übersetzer.
Ja.
Und das war natürlich dann wirklich, es war sehr toll.
Multikulti-Fest.
Ja, absolut, absolut. Und dann haben die praktisch Nähproben mitgebracht, uns gezeigt, was sie bisher gemacht haben und so weiter. Und dann hat sich ziemlich schnell eine feste Gruppe gefunden, die dann angefangen hat, zusammenzuarbeiten. Und dann haben wir angefangen mit dem Deutschunterricht, mit dem Nähunterricht, mit dem Strickunterricht. Und dann hatte ich eine Modenschau in Tokio, das klingt jetzt auch verrückt, 2009. Und dann hatte ich überlegt, Mensch, ich gebe denn jetzt einfach mal einen Auftrag und entwickle meine kleine Kollektion für diese Modenschau.
Und mit den Frauen.
Mit den Frauen. Und dann haben wir eben angefangen, aufregende Abendkleider wie deins, was du mal getragen hast, dieses silberne, gehäkelte.
Können wir es in den Shownotes verlinken?
Vielleicht, wenn du ganz nett bist. Dazu muss ich eine Sache sagen. Ich muss wirklich einmal sagen, weil ich habe noch genau dieses Bild vor Augen, wie ich das anhabe, also das Foto, was quasi gemacht wurde vor dem, ich glaube, es war blauer Teppich, weil es war Nachhaltigkeitspreis. Und ich hatte an dem Tag, ich hatte halt meine komplette Make-up-Bag vergessen. Ich hatte kein Haar-Ding, irgendwas. Es gab keine Zeit für Haarstylist und sowas. Ich hatte niemanden. Ich war also wirklich nichts. So. Und ich weiß noch, wie ich zu meiner Managerin gesagt habe, ich so, Conny, ich kann da jetzt nicht. Also ich bin ja nicht so, ne? Mir ist das eigentlich egal. Aber ich war noch nie, ich glaube, kenne seltene Frauen, die wirklich komplett nur mit Tagescreme quasi auf dem roten Teppich waren. Und dann war es auch noch November, ne? Es war jetzt nicht Juli, es war so eine November-Müdigkeit. Und dann bin ich auch natürlich trotzdem raufgegangen, irgendwie hab mich zusammengerissen. Und es war so krass, weil ich habe das Gefühl, dieses Material, woraus ist es gemacht? Genau.
So ein Lurex-Wollfaden, ja.
Dieses Silberschimmrige hat quasi meine Haut so glänzen lassen, dass man nicht mehr so doll gesehen. Nee, ich war das wirklich ernst. So, man sieht dieses Foto, man sieht vielleicht, ich sehe ein bisschen müder aus als sonst, ja. Aber man würde jetzt nicht denken so, boah, die hat vergessen, sich zu schminken. Weil so war's. Und das nochmal dazu. Also die Sachen sind echt, das hat Spaß gebracht.
Ach toll, das freut mich. Das ist ja ein großes Kompliment. Ja,
das shining, war ein Erfolg. Shining. Ja. Letting me shine. Ja. Genauso wie du deine Frauen in der Tokio-Geschichte shine hast lassen.
Ja, und dann haben wir eben angefangen, da habe ich experimentelle Sachen gemacht. Und die haben sie dann gehäkelt und sie haben ganz tolle Muster entwickelt. Und ich bin dann teilweise in die Wohnung und habe mir angeguckt, weil das Lustige ist, die Frauen leben in ihren Wohnungen mit ihren Familien und haben ganz viel Gehäkeltes dort. Also die Gardine ist gehäkelt, der Toaster ist behäkelt, der Fernseher
ist dekoriert. Der Toaster ist behäkelt?
Ja, also es ist einfach so, man mag nicht
Klopapierwärmer.
So gerne Elektrogeräte, die sind nicht so schön.
Ja,
stimmt. Und das wird dann dekoriert. Und ich war total fasziniert und habe dann mir die ganzen Muster angeguckt und habe dann das praktisch auf Kleider übertragen. Und das war dann ein total interessanter Prozess, weil wir dann eben Kleider aus ihren Mustern entwickelt haben.
Also die haben mitdesignt.
Die haben mitdesignt an den Mustern. Und das war natürlich eine Riesenfreude für alle. Zumal das teilweise war, dass nicht nur eine Frau ein Kleid gehäkelt hat, sondern mehrere Frauen zusammen ein Kleid gehäkelt haben. Und dann wurden diese Kleider praktisch in Tokio gezeigt. Und das Allerbeste war, es gab eine Fernsehübertragung. Und da die Frauen ja teilweise Satellitenschüsseln hatten, um türkisches Fernsehen zu empfangen, konnten die tatsächlich, haben sie es irgendwie hingekriegt.
Japanisches
Fernsehen zu.
Wie geil.
Und haben dann ihre eigenen hergestellten Kleider
Eine
Modenschau in Tokio gesehen.
Wahnsinn.
Und das alles auf der Paddle, wo man sozusagen sagt, okay, es ist klein und fein. Die Wohnungen haben eine große Satellitenschüssel und ganz viel behäkelte Sachen. Und das beides wird dann exportiert nach Tokio.
Ja. Ja, also was so für eine Gratifikation.
Gigametropole auch, ne?
Ja, ja.
Wahnsinn.
Ja. Schön. Und was für ein Gefühl das auch für die gewesen sein muss, dass ihre Arbeit irgendwie gewertschätzt wird, dass sie das Gefühl haben, die Gesellschaft hat Anerkennung, ne?
Ja. Genau, glaub, und das ist diese Begeisterung. Dann haben die Frauen natürlich auch Feuer gefangen und ich auch, weil ich einfach dachte, das ist einfach zu toll.
Mhm.
Und dann haben wir uns immer kleine Ziele gesetzt, also kleine Modenschauen, kleine Veranstaltungen und so weiter, wo zu denen was produziert wird. Und dann habe ich gemerkt, dass es gab dann plötzlich Interesse und die Leute wollten das auch gerne kaufen.
Mhm.
Und dann haben wir immer angefangen, Kleider zu entwickeln und in die Kleider Etiketten auch einzunähen, wo der Name der Frau drauf stand, die es gemacht hat.
Mhm.
Personalisiert.
Und das aber schon ganz früh. Es fing ja 2009 an.
Mhm.
Und dann haben die Frauen auch an den Anproben teilgenommen, wiederum mit den Kundinnen. Und so sind eigentlich Welten aufeinander getroffen, die sonst nicht aufeinandertreffen.
Gibt es, ich wollte gerade fragen, gibt es irgendwo eine ähnliche Konstellation, sage ich mal, an diesen unterschiedlichen Kulturen und Menschen, die kollaborativ solche Stücke entwerfen? Ist dir sowas bekannt, dass es irgendwo in der Modeindustrie sonst auch stattfindet?
Ja,
oder?
Also eigentlich ist die gesamte Modeindustrie so.
Hm.
Und deswegen ist das eigentlich ein wahnsinniges Beispiel für Integration.
Ja.
Weil wenn man zum Beispiel nach Paris geht oder so, oder man guckt sich an die großen Designateliers, da sind Menschen aus der ganzen Welt unterwegs.
Hm.
Von Japanern, Afrikanern, Amerikanern, Deutschen, Franzosen und so weiter. Und im Grunde genommen wird das da eigentlich schon gelebt.
Mhm.
Und im Grunde muss man das einfach nur transparent machen und eine Sache komplett ausschalten. Und das ist die Billigproduktion in China und Bangladesch. Also indem man
zum Beispiel tatsächlich auch noch eine Frage gleich an dich zum Thema.
Also weil im Grunde genommen ist das Thema, wie wir es mal Band of Fettel machen, ist ja so. Also vielleicht erzähle ich erstmal kurz weiter. Also wir haben dann diese Produkte entwickelt.
Ja.
Genau. Und dann ging es weiter und dann haben wir kleine Kollektionen entworfen. Und zu Anfang gab es eben dieses Atelier, was die Frauen in Selbstverwaltung führen. Die haben einen Schlüssel. Wir sind da quasi zu Gast.
Das heißt, das Vertrauen war
riesengroß. Also wir haben alle ihre Schlüssel, kommen da rein und raus und können da auch ansonsten hinkommen.
Schön.
Die Idee war eben, das auch in ihrer Nähe zu haben, dass sie zu Fuß hingehen können, dass das auch ihr Raum ist.
Mhm.
Und dann dann habe ich noch eine Unternehmergesellschaft gegründet, die dann eben auch Aufträge entgegennehmen konnte. Und dann habe ich angefangen, die Frauen richtig fest einzustellen.
Mhm.
Und dann haben wir immer mehr Aufträge bekommen. Also ich habe den Frauen die Aufträge gegeben am Anfang. Dann haben das andere Leute gesehen und dann kamen immer mehr Firmen, die dann auch angefangen haben, den Frauen Aufträge zu geben. Das heißt, das war nicht nur mein Produktionsatelier alleine,
ja.
Plötzlich
sondern das haben wir jetzt geöffnet für alle. Und jeder kann den Frauen jetzt einen Auftrag geben. Das heißt, ich produziere da meine Kollektion, aber es gibt...
Sie arbeiten nicht für dich.
Genau, sie arbeiten sich nicht ausschließlich für mich.
Mhm.
Ich bin nur eine von vielen, die ihnen einen Auftrag gibt.
Mhm. Ja.
Und dadurch, dass ich die Erste war, diejenige war, die das initiiert hat, habe ich allen anderen gezeigt, ihr könnt diesen Frauen vertrauen.
Mhm. Ja.
Die Stellen machen sehr gute Qualität, weil das wird überall verkauft und ich habe ganz hohe Ansprüche.
Ja.
Das wollte ich nämlich tatsächlich, genau das wollte ich fragen. Wie haben die anderen Firmen darauf reagiert, beziehungsweise die Unternehmen haben ja, was war denn das Erste, was die quasi gesehen haben?
Mhm.
Warst du diejenige, die wirklich irgendwie auch spread the word mäßig einfach gesagt hat, ey, ich habe hier, guck mal meine Sachen an, so und so sind die gemacht.
Mhm.
Staunt mal bitte, weil das haben diese Frauen gemacht. Und wie haben die Leute dann reagiert, als sie halt gehört haben, das sind 70, meintest du, circa, Pi mal Daumen, Frauen?
Also das Projekt durchlaufen, weil wir auch Frauenprojekte gemacht haben für geflüchtete Frauen zum Beispiel.
Mhm.
2015 zwei riesengroße Projekte.
Mehr wahrscheinlich noch.
Und noch andere auf dem Land. Aber jetzt richtig dort fest arbeiten, Geld verdienend, sind das 15 Frauen.
Ah, okay. Aber ich meinte so insgesamt so die, die halt auch vielleicht mal reinkommen und helfen, die auch mal, wie du gesagt hattest, Praktikas oder sowas machen. Wie fanden die das, dass das halt Frauen mit Migrationshintergrund sind, die am Anfang eigentlich kaum Deutsch gesprochen haben und auch eigentlich keine Vorkenntnisse in der Branche hatten? Wie war da die Reaktion?
Gut, sehr gut. Weil letztendlich fanden sie es toll, weil sie auch gesagt haben, das ist hier eine super Möglichkeit, die Leute einzubinden, so dass sie was lernen in dem Gebiet, wo sie besonders gut sind, sozusagen zu punkten und noch etwas besser zu machen, als wir das vielleicht machen könnten, weil wir dieses Handwerk gar nicht mehr beherrschen. Und der Ansatz ist im Grunde genommen, da drauf zu satteln, wo die Leute schon was können. Und eben nicht ihnen verzweifelt etwas beizubringen, ich sage jetzt Buchhaltung, wenn man keine Deutschkenntnisse hat. Ja.
Das kannst du nicht mal, wenn du Deutschkenntnisse hast teilweise.
Oh. Aber die Ansprüche sind dann teilweise wahnsinnig hoch. Das Witzige ist aber, dass wenn man das sozusagen begleitet, die Frauen inzwischen auch Computerkurse machen und Lageristinnen sind und also das Lager auch selber betreuen. Und das hätten sie früher nie gemacht. Und wenn wir gesagt haben, wir starten jetzt mit Lageristik, dann hätten die gesagt, ich höre gleich wieder auf. Aber über das, was man sozusagen jetzt alles schon weiß, ist das praktisch die natürliche Folge, dass das auch noch passiert.
Und die Connection wahrscheinlich auch, ne, die dann entstanden ist.
Genau, und die Frauen, die schon am Anfang im Projekt waren, sind jetzt die Lehrerinnen der Frauen, die neu dazukommen.
Als quasi so ein Ökosystem im besten Sinne geworden.
Genau, und das Thema ist Lifetime Learning, also das heißt, der Unterricht hört nie auf. Also die Frauen, die jetzt seit 12 Jahren dabei sind, die haben jede Woche Deutschunterricht und jede Woche Strickunterricht und jede Woche Nähunterricht.
Geht es da im Kern noch um Mode oder ist Mode mittlerweile in erster Linie das verbindende Element geworden für die Entwicklung generell dieser Frauen?
Also das ganze Projekt hat nur funktioniert wegen Mode, weil nämlich die Kombination, die hier so gut ist, ist eigentlich das hochwertige Design kombiniert mit einem ganz hochwertigen Handwerk. Und das Ganze ist beseelte Kleidung, so würde ich sagen. Beseelte, luxuriöse Kleidung. Das heißt, wenn es kein gutes Design wäre, dann hätte das keine Chance, ein Unternehmen zu werden, von dem die Frauen jetzt mittlerweile über 12 Jahre einen Teil ihres Lebens finanzieren. Weil das ist nämlich genau der Punkt, auf den es ankommt. Denn sonst würde man deren Produkte kaufen und würde sie vielleicht kaufen, aber vielleicht auch aus Mitleid. Und würde sagen, so, ich kaufe das jetzt mal aus Mitleid. Und das passiert einmal, zweimal und dann nie wieder. Und damit kann man nichts aufbauen. Und das Schöne daran ist gerade die Kombination. Und am Anfang war es aber sehr schwierig, weil das wenig Leute verstanden haben. Weil Luxus ist Luxus. Menschen mit Migrationshintergrund
ist eine ganz andere
Geschichte. Und man hat das nicht gezeigt, wo die Sachen hergestellt werden oder produziert werden. Am Ende gibt es das Luxusprodukt mit einem tollen Model in einem tollen Szenario und so weiter. Und das schafft die Begehrlichkeit. Was wir gemacht haben, ist eigentlich diesen Vorgang des Herstellens zum Luxus zu erklären und das total transparent zu machen. Das ist uns aber auch nur gelungen, muss ich sagen, wegen der Wirtschaftskrise in Anführungsstrichen 2008. Vorher waren die Leute voll auf goldene Wasserhähne. Also sage ich ja mal, die Markenboutiquen waren geradezu Tempel des Wohlstands. Was ich überhaupt nicht kritisieren will, ich will nur zeigen, wie war es damals und wie ist es heute und wie hängt alles miteinander zusammen. Weil wir denken immer, ja, da macht eine Modedesignerin irgendwas und es funktioniert dann. Es hat immer auch politische Gründe, wirtschaftliche Gründe, große Zusammenhänge, warum gerade in diesem Moment irgendwas besonders gut ankommt.
Absolut.
Und das muss man immer in seine Gleichung mit einbeziehen. Und das war eben dann so, dass 2008, ich glaube, die Aktien ziemlich abgestürzt sind. Mhm. Viele Leute viel Geld verloren haben. Und es einfach nicht mehr en vogue war, seinen Wohlstand so nach außen zu kehren. Und
Deutsch war es generell nie so sehr, ne? Also
genau.
Gerade im Vergleich zu Frankreich weißt du das ja, dass es halt absolut, einfach Deutschland absolut. Eher so ein bisschen...
Ja. Und deswegen hat mir ja auch in Frankreich der Luxus gefallen und in Deutschland die Subkultur.
Verständlich.
Und so ist es übrigens international immer noch. Ja. Alle fahren nach Berlin, Subkultur.
Mhm. Stimmt.
Klar. Alle fahren nach Paris und London, Luxus.
Mensch, Freunde, ihr kennt Coro eventuell schon von meinen Stories oder weil es einfach auf dem Weg dahin ist, das größte und Top-Food-Online-Portal zu werden. Coro hat es sich zum Ziel gesetzt, die Handelswege zu überspringen und Lebensmittel ohne Umwege vom Bauern direkt zum Verbraucher zu bringen. Faire Preise bei hoher Bioqualität, weniger Verpackungsmüll durch große Verpackungen und Transparenz und offene Kommunikation sind für Coro ein Muss. Mit dem Code STREAMING bekommt ihr 5% auf eure nächste Coro-Bestellung. Und glaubt mir, ich ernähre mich gefühlt seit 2 Jahren von nichts anderem. It's so worth it.
Dieser Tempel-Charakter, der hat sich langsam aufgelöst und die Leute waren offen für diese Themen, für die sie vorher nicht offen waren. Mhm. Und so gab es ein großes Interesse und wir haben angefangen, eine riesengroße Modenschau zu machen. Mhm. Auch bei der Arubis, also auf der Veddel.
Das ist dieser Kupfer...
Genau, die Kupferhütte.
Mhm, genau.
Und haben da in einer riesigen Werkshalle eine riesige Show gemacht. Mhm. Und die Frauen waren auf der Bühne und haben da gestrickt. Und so begann die Modenschau. Also die Krass. Waren und mit Gabelstaplern, die eingesetzt worden sind.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine mega geile Location.
Kann man auch nur da machen, sowas.
Ja. Mega Location. Und es kam tatsächlich auch der Bürgermeister Scholz damals noch. Und es kamen sehr viele prominente Leute und auch meine ganzen Kunden. Und das war eine unglaubliche Sache und eine total künstlerische Inszenierung, weil auch die ersten anderen Designer, die sozusagen auch schon den Frauen von der Veddel Aufträge gegeben haben, wie zum Beispiel Bent Angelo Jensen, also Herr von Eden, für den wir dann gehäkelte Netzhemden gemacht haben, die wir dann da gezeigt haben. Also das zum Thema Culture Clash.
Ja.
Der kam dann eben mit lackierten Fingernägeln und geschminkt zu uns, in Anführungsstrichen, im Netzhemd und erzählte dann den Frauen mit Kopftuch, wie das aussehen soll.
Ja.
Und das Lustige war, kein Mensch hat sich drüber gewundert. Keiner hat irgendwas gesagt, keiner. Es war das Normalste von der Welt.
Ja, schön.
Und dann, also diese Modenschau war ein Riesenerfolg, hatte auch einen enormen Pressenachhall. Und zwar eben nicht nur, es war eben auch eine künstlerische Inszenierung. Und so ist dieses ganze Thema Integration, Stricken, Häkeln, Nähen, Dinge herstellen, immer mehr ins Bewusstsein der Leute gekommen.
Auch faire Konditionen bei der Herstellung, Nachhaltigkeit.
Genau. Und dann gab es viele Interviews. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich halte mich aus diesen Interviews, ich sage jetzt mal außer so, wie wir das jetzt machen, mal komplett raus.
Presse.
Also wenn jetzt jemand kommt, Hamburg 1, und die machen ein Interview zum Beispiel auf der Veddel, dann interviewen die Frauen direkt. Mhm. Die geben die Interviews. Die sagen, was ihnen gefällt oder nicht gefällt. Und das ist natürlich auch toll, weil sie sind selbstständig.
Sie werden nicht übergangen.
Es ist ihr Ding. Mhm. Sie reden was ihnen passt und was ihnen nicht passt. Schön. Was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und alles ist eben total transparent. Wie viel sie verdienen, wofür sie das Geld bekommen, wer es gestrickt hat, was das Ganze am Ende des Tages kostet.
Mhm.
Zum Beispiel war das auch sehr lustig bei diesen ganzen Verhandlungen, wie teuer jetzt eigentlich was sein kann, wenn es gestrickt wird. Weil es war ja dann so...
Du meinst im Endverbrauch.
Also genau. Und das ist eben auch, da passt dieses Thema, wie scheitern wir uns nach oben, sehr gut rein. Und zwar war das auch so Learning by Doing. Dann haben die Frauen gesagt, ja, die Kleider werden ja dort sehr teuer verkauft. Und eigentlich ist ja der Anteil des Stricken und Nähens relativ gering. Und dann habe ich, also es ist aber nicht gering, also ich wollte nur sagen, Es ist natürlich, wenn man nicht weiß, dass man Miete bezahlen muss, dass man etwas entwerfen muss, dass es ein Riesenteam gibt. Wenn man von all diesen Dingen keine Ahnung hat, dann denkt man das natürlich.
Klar.
Und dann haben wir natürlich tolle Experimente gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, dann werden wir jetzt mal den Preis verdreifachen. Und dann wollen wir mal sehen, ob das jemand kauft. Und dann und das
einfach
hat dann
mal gemacht.
Einfach keiner gekauft. Und dann sind die Leute haben gesagt, so, ich finde es wunderschön, ich würde es ja gerne kaufen. Mhm. Und dann haben die Frauen gesagt, oh Mist, das verkauft sich ja gar nicht. Ja, und dann verdiene ich ja auch gar kein Geld. Da habe ich gesagt, ja, ist leider so, der Preis ist einfach zu hoch.
Ja.
Wir müssen uns jetzt überlegen, was geht und was nicht geht. Und dann sind wir sehr schlau gemeinsam auf ganz tolle Produkte gekommen. Wie nämlich diese umhäkelten Ostereier oder Weihnachtskugeln. Weil die Frauen können so eine Kugel innerhalb von 20 Minuten umhäkeln.
Boah.
Ohne drauf zu gucken. Die können praktisch Fernseh gucken und häkeln in 20 Minuten so eine Kugel.
Bam.
Also sie bekommen, also ich glaube so 12 Euro Stundenlohn, ne? Dann ist es so, wenn sie in 20 Minuten so eine Kugel häkeln.
Hast du 3 pro Stunde?
Genau, hast du 3 pro Stunde sozusagen. Und diese Kugeln werden dann wieder an einen Laden verkauft für, ich glaube, 14 Euro oder so. Der verkauft die wieder für 29 Euro. Aber die Frauen kriegen richtig viel Geld dafür, also adäquat Geld, der Name steht drin. Und die anderen sind bereit, die zu kaufen zu dem Preis, weil es eine kunstvolle Handarbeit ist und was ganz Besonderes. Und dieses Produkt funktioniert einfach. Es funktioniert, weil es den richtigen Preis hat, weil die Frauen genug verdienen. Und weil, wenn ich mir so eine Kugel angucke, dann weiß ich, ich sitze an dieser Kugel 10 Stunden mindestens.
Ja.
Das heißt, jemand, der sozusagen diese Kugel kauft, sagt, wow, da muss ja jemand 10 Stunden dran gearbeitet haben und die kostet nur 29 Euro.
Ja.
So,
also, und
Handarbeit,
das, genau,
und, Geld,
und das muss man verstehen und das haben dann die Frauen auch verstanden. Die haben verstanden, aha, es geht auch um diese Sachen. Es spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle.
Ja, woher sollen die
so wieder die nächste Form der Bildung dann sozusagen ist, ne? Also Marktwirtschaft
Business
einmal eins, sage ich mal. Ja.
Genau, aber Learning by Doing.
Ja.
Ja, klar.
Weil es hat keinen Sinn, Vorträge zu halten und wie sagt man so schön, jetzt könnte man auch sagen, Woman-Planning zu betreiben, anstatt Man-Planning und sagen so...
People's-Planning.
People's-Planning. Also so, hört mal zu, ihr Lieben, das läuft jetzt so und so. Und wenn ihr das nicht kapiert, dann habt ihr Pech. Sondern es ist so, das muss man einfach... Man lernt diese Dinge am besten, wenn man sie einmal gemacht hat und gemerkt hat, es funktioniert nicht. Und wenn man dann gemerkt hat, es funktioniert nicht, dann wird man kreativ. Und überlegt aus diesen ganzen nicht funktionierenden Dingen, wie bastelt man sich was zusammen, was dann am Ende funktioniert. Und das ist eben Prozess.
Und daraus kommt dann meistens noch eine sehr viel bessere Idee.
Ja,
und damit
Ergebnis.
Entwickelt man eigentlich, also habe ich mir aufgeschrieben hier, aus Weggucken wird dann Hingucken, in Anführungsstrichen. Und durch die möglichen Änderungen entsteht dann ein Lösungsweg.
Ja.
Und dieser Lösungsweg, der lässt sich dann auf ganz viele andere Projekte weltweit anwenden, wenn man sozusagen ein Konzept entwickelt hat, was auch für andere funktionieren würde.
Ja.
Und dafür muss man aber erstmal diesen Weg gehen, dass man auch Dinge macht, von denen man nicht weiß, wie sie ausgehen.
Ja, das ist ja generell, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem heutzutage. So viele Leute haben halt auch einfach Angst oder ich weiß gar nicht, ob das unbedingt heutzutage nur das Ding ist, ne? Aber man weiß ja, der Mut auch zu scheitern, ne? Das war ja auch vorhin das Thema, kann ein Jahr ganz schön weit nach vorne katapultieren, selbst wenn man es nicht schafft und einfach nur draus lernt. Aber meine nächste Frage wäre gewesen zu dem Thema auch Scheitern. Was war denn so, würdest du sagen, der größte Stein, der dir bei diesem ganzen Projekt in den Weg gelegt wurde?
Also ich würde sagen, es gab diverse Turbulenzen. Also am Anfang gab es große Turbulenzen in Sachen, weil sich dann so viele Frauen dafür interessiert haben, gab es dann die Turbulenz. Nach der ersten Begeisterung kam der große Zweifel. Was wird hier eigentlich gemacht? Werden wir hier womöglich ausgenutzt? was steckt hinter diesem Projekt eigentlich dahinter, mhm, sozusagen. Klar. Und dann brauchte man eine Zeit, dieses Vertrauen auch aufzubauen und sozusagen alle möglichen Sorgen und Vorurteile sozusagen eins nach dem anderen abzuhaken, mhm, und zu sagen, nein, ist nicht so, nein, ist nicht so. Und zwar nicht durch Sagen, auch durch Tun.
Durch Tun. Zeigen.
Und zeigen, und es hat sich dann rumgesprochen, das passiert, das und das passiert nicht. Dann kamen wir in die Situation, dass die Frauen Geld verdient haben zum ersten Mal. Mhm. Weil dann, das lief ja so, die sind dann angestellt bei dieser UG und, mhm, dieser Unternehmergesellschaft, also die eine gemeinnützige ist. Das, mhm, heißt, alles Geld, was verdient wird, fließt wieder in den Verein.
Ah, okay, ja.
Und davon wird der Unterricht und alles Mögliche bezahlt. Mhm. So. Das ist eine der drei Säulen. Dann war es so, die Frauen haben dann eben zum ersten Mal Geld bekommen. Mhm. Und dann gab es den einen oder anderen Mann, der gerne das Geld der Frau haben wollte.
Mhm. Das wäre natürlich gesagt, auch sehr spannend nochmal. Was haben die Männer die ganze Zeit gemacht in der Zeit? Wie fanden die das wohl?
Also genau. Also dann war es so, die Männer haben dann, aus der Perspektive der Männer war das Projekt recht geschickt, weil hätten wir jetzt die Frauen zu, ich sag jetzt mal, Buchhalterin ausgebildet, wäre die große Skepsis ausgebrochen. Aber die haben ja in Anführungsstrichen nur genäht, nur gestrickt und nur gehäkelt. Mhm. Also im Grunde, mhm, genommen das gemacht, was sie sowieso jeden Nachmittag machen. Und ob die das jetzt praktisch bei uns machen oder, mhm, zu Hause, mhm, das fanden die völlig okay. Mhm. Also weil die im Grunde genommen, und es ist so, dass...
Buchhalterin, warum da der große Zweifel? Weil die ja irgendwelche Sachen lernen können.
Nee, weil im Grunde...
Vielleicht Männerdomäne oder so?
Nee, weil die Angst natürlich, dass man da auf andere Männer trifft, dass da... Mhm. Dass das sozusagen etwas ist, was man vielleicht sehr ernst nehmen müsste als Beruf.
Es ist zu deutsch.
Also ich glaube, es ist vielleicht einfach, vielleicht deutsch. Ist auch dieser Buchhalterin das Falsche, was ich da sage. Hm. Auf jeden Fall etwas, wo man wie in der Schule zusammensitzt und nicht etwas macht, was zum Kulturkreis eigentlich dazugehört, ja, sondern, mhm, was ganz anderes.
Ja. Genau, sagen. Also einfach
da,
kulturell.
Wo man sagen würde, oh mein Gott, was läuft da eigentlich? Ja. Bei dem Stricken und Häkeln ist das eigentlich völlig so normal gewesen. Mhm. Und dann kam plötzlich die Situation, dass die Frauen damit Geld verdient haben, dass sich die Öffentlichkeit dafür interessiert hat, dass man solche Kleider gemacht hat. Und dann kam so eine ganz kurze Phase von richtigem Ärger, mhm, weil die Männer dann zum Teil das Geld der Frauen haben wollten. Mhm. Und ich dann aber gesagt habe, das geht nicht. Also wenn, dann kriegt es nur die Frau. Mhm. Das waren aber nicht alle. Es gab auch ganz, ganz andere Männer, die total
unterstützend
waren, mhm, und das ganz großartig fanden. Und dann war es so, dann habe ich eben gesagt, nein. Dann wurde ich eben auch beschimpft. Mhm. Und diese Turbulenz, die muss man eben einfach aushalten. Ne? Mhm. Also nur weil jemand sagt, gefällt mir nicht, kann ich ja nicht meine Meinung ändern. Also muss man standhaft bleiben.
Kannst du schon, aber wolltest du halt nicht zurecht.
Und dann war es so, dass die Frauen dann teilweise nicht mehr mitgemacht haben, mhm, weil die Männer das nicht wollten. Und dann ist aber das Projekt immer bekannter geworden. Und die Männer, die nichts dagegen hatten, waren sehr stolz auf ihre Frauen. Und dann haben sich die Männer gemeldet und haben gefragt, ob ihre Frau doch mitmachen kann. Weil sie verstanden haben, worum es überhaupt geht.
Ja.
Weil sie sehr stolz waren auf ihre Frauen.
Ja.
Und weil sie gemerkt haben, dass die ehrliche Anerkennung bekommen haben für, mhm, das, was sie gemacht haben. Weil das war auch so eine Mischung aus Sorge, was passiert da mit meiner Frau?
Mhm.
Und
Eifersucht vielleicht auch ein bisschen?
Kann auch sein. Und auch, also es war eine ganz...
Ich denke, es wird ein kulturelles Thema gewesen sein, ne? Mhm. Dass halt irgendwie bestimmte, mhm, Eigenschaften sozusagen bei der Ehefrau bewahrt bleiben sollten. Mhm.
Mhm. Aber haben falsch, viele oder? Frauen damit auch die Familie irgendwie ernährt? Oder haben die Männer auch gearbeitet?
Die Männer haben auch gearbeitet. Teilweise nicht gearbeitet, teilweise gearbeitet. Mhm. Aber das Tolle ist, dass die Frauen dann immer mehr gearbeitet haben und auch zum Lebensunterhalt der Familie beigetragen haben. Mhm. Eine Frau zum Beispiel hat sich einen Schrebergarten davon geleistet und ein Haus und baut da ihr eigenes Gemüse und alles Mögliche an.
Nice.
Das ist natürlich wirklich toll, von ihrem eigenen erarbeiteten Geld. Mhm. Und da werden wir natürlich dann auch immer wieder dazu eingeladen und dann finden da auch, ja, grillt man da, trifft sich da und so weiter.
Damals und, noch.
Vor Corona.
Vor 10.
Ja, genau. Oh. Und diese Turbulenz musste man irgendwie aushalten. Dann gab es ein nächstes Problem, dass manche Politiker fanden, dass das nicht okay war, dass ich die Frauen dazu zwinge, Deutsch zu lernen. Hm. Also, ich sag mal, das war noch eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, man hat auch dieses ganze Thema zu der damaligen Zeit, ich sage jetzt mal Parallelgesellschaften und so weiter, aus dem man nicht rauskommt, aus eigener Kraft, total unterschätzt. Man hat da drei Augen zugedrückt und hat gesagt, so läuft schon irgendwie und lass die Leute mal schön in Ruhe. Mhm. Und das, was ich eigentlich wollte, war, dass wir uns, dass eben diese Integration, dass sie die Möglichkeit bekommen, durch die Sprache wirklich am Leben auch teilzunehmen, selbst wenn sie die erste Generation sind. Mhm. Und das ist ja immer das, was vergessen wird. Man denkt, die zweite Generation schafft es dann, die dritte ist dann total integriert. So, ich bin selber halb Italienerin. Mhm. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich das eben gar nicht gut finde, weil ich finde, man muss die Frauen sofort mit einbinden, ja, so wie wir es jetzt auch mit den geflüchteten Frauen gemacht haben.
Zwingen ist ja auch ein bisschen ein heftiger Ausdruck, oder?
Ja.
Die wollten das doch bestimmt auch ein Stück weit.
Absolut, absolut. Aber ich wollte nur damit sagen, wie die Zeiten damals waren und wie sie heute waren, ist was ganz anderes. Und damals ist auch das Sarrazin-Buch erschienen und so weiter und so fort. Es gab riesige Diskussionen darüber. Und es war auch so, wenn man jetzt gesagt hat, ich finde schon, dass die Frauen, dass es wichtig für die Frauen ist, Deutsch zu lernen, dann kam man auch schon ganz schnell in die Richtung von Sarrazin, so nach dem Motto, ich will nur erklären, wie kompliziert die Dinge sind.
Ja.
Das, was heute das Normalste von der Welt ist, war damals schon so.
Kommt ja auch von irgendwoher, dass es jetzt normaler ist, ne?
Ja, und es ist, und das meine ich eben auch. Man hat eben gemerkt, dass das wichtig ist. Mhm. Und 2015 war das große Thema der Integration Sprache, 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 Sprache. Mhm. Als ich das aber 2008 gesagt habe, war das so nach dem Motto, das ist aber sehr übergriffig, von den Leuten zu verlangen, dass sie Deutsch sprechen.
Das ist so ein bisschen dieses White Privilege, White Savior Prinzip, ne?
Ja.
Ja.
Und es ist interessant, weil wie sich die Dinge so zurecht entwickeln oder überhaupt entwickeln und was, deswegen müssen wir auch immer drauf achten. Also
ist ja ein permanentes Tauziehen eigentlich mit Kräften auf der einen Seite, die du überhaupt nicht sozusagen mit Namen benennen kannst, genau, und auf der anderen Seite genauso, ja, Leute, die dann eigentlich sehr, sehr positive Intention haben, sage ich mal, das aber von anderen Leuten eben als was völlig anderes ausgelegt wird. So, wer in dem Augenblick, wo man da drin steckt, kann man nicht sagen, wer recht hat. Man hat halt nur ein Bauchgefühl, ne, weswegen das richtig ist, das so zu machen. Aber ne, mit 7 Jahren oder worüber wir jetzt sprechen, Abstand, kann man sagen, dass es ja offensichtlich schon wichtig ist, dass dass man die Angebote schafft, sich zu integrieren und wie gesagt dann hier auch am Leben teilnehmen kann. Weil was ist die Alternative?
Genau.
Zu Hause zu bleiben und das für wie lange zu machen und keine sozialen Kontakte zu knüpfen. Ich meine, das ist ja der Eingang dieses Gesprächs gewesen. Ja, genau.
Das Interessante ist, dass die Frauen zu mir gesagt haben, wir würden ja so gerne was mit deutschen Frauen zu tun haben. Mhm. Aber wie sollen wir das machen? Sollen wir auf die Straße gehen?
Das, was ich vorhin meinte, dieses sagen, deutsche Freundin mal haben.
Genau. Ja. Sich auf die Straße gehen und sagen, willst du meine Freundin werden?
Mhm.
Wie? Das funktioniert nicht.
Ja.
Also man lernt sich eben über irgendwas Gemeinsames, was man macht.
Und Sportverein wäre dann vielleicht wieder ein anderes Thema, Diskussion zu Hause, ne? Hey, ich möchte vielleicht nicht, dass du schwimmen gehst oder keine Ahnung was.
Mhm.
Dann insofern die Domäne dann wahrscheinlich der goldrichtige Ansatz gewesen.
Mhm. Schön. Mhm. Ja. Okay, also es gab auf jeden Fall Bausteine. Das ist ja auch immer eigentlich schön, nochmal das zu erwähnen, weil klar, es kann eigentlich nicht alles glatt laufen, sonst ist da ja auch irgendwas vielleicht nicht so ganz so richtig. Wow, du hast auf jeden Fall jetzt wirklich ausführlich, finde ich super schön, das alles einmal geschildert. Mhm. Ich habe jetzt eine kleine, zum Thema Produktion, weil mich sehr interessiert, was du darüber denken würdest.
Ja.
Ich habe mich tatsächlich in letzter Zeit aus unterschiedlichen Gründen auch mit so einem Thema beschäftigt und es ist so, dass du hast vorhin das Thema Bangladesch angesprochen. Mhm. Ich finde es unglaublich lobenswert, wenn man hier Leute, die schon mit Migrationshintergrund hier sind, hier unterstützt, damit die etwas produzieren, was dann auch hier in Deutschland oder Europa, sage ich jetzt mal, produziert und verkauft wird. Es gibt aber ja auch diesen anderen Ansatz und das wollte ich dich halt fragen, und zwar, dass ja Bangladesch eigentlich ein Land ist, was 100% davon lebt, also die Menschen dort leben 100%, leider Gottes, also ist halt mittlerweile so, wir können halt leider, glaube ich, gerade jetzt nichts mehr dran ändern, auch wenn wir es gerne würden, aber es ist halt noch so, dass 100% von den Leuten da leben von den westlichen Modeindustrien, die da hinkommen und für sehr, sehr billig produzieren und die Leute halt auch nicht fair bezahlen. Wäre es dann nicht auch eine, ich sage jetzt mal, Überlegung zu sagen, gerade deswegen, wenn wir uns komplett alle zurückziehen würden, jetzt von heute auf morgen auf Bangladesch, dann würden die Leute da literally sterben, weil die hätten einfach nichts?
Absolut.
Oder
absolut. Und das sehe ich ganz genauso wie du.
Dahin zu gehen und zu sagen, wir bezahlen die Leute mal fair, weil das wäre das einzige Richtige, nachdem wir das Land ja quasi ausgerottet haben.
Absolut, absolut. Und deswegen ist dieses Lieferkettengesetz so toll, was jetzt praktisch zum Standard wird und genau das ja verhindern soll, dass du eben ein Produkt bis auf die letzte rückverfolgen kannst und praktisch nachweisen musst, dass die Arbeitsbedingungen fair sind. Du kaufst ein Produkt beispielsweise hier und das muss praktisch durch dieses Lieferkettengesetz durchgehen, weil jede Produktionsstation, also ob es jetzt in Bangladesch gemacht wurde oder angefangen wurde, muss auf einer fairen Grundlage laufen, ohne Verletzung der Menschenrechte. Und das ist dieses neue Lieferkettengesetz.
Ist das deutsch oder europäisch?
Ist das freiwillig oder verpflichtend?
Diese ganzen Fragen.
Genau, diese ganzen Fragen kann ich so im Detail nicht beantworten.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass das, ich glaube, es ist ein europäisches Gesetz und ich glaube, die europäischen Staaten, die sich dazu verpflichten, dieses Gesetz sozusagen einzuführen, für die ist es verpflichtend.
Mhm.
Aber ich erzähle mal was anderes. Ich hatte ja 2015 diesen Weltschal inszeniert. 220 Flaggen aller Nationen gestrickt. Ja. 1 Meter mal 1,50 Meter groß. Das haben wir zum ersten Mal im Hamburger Rathaus am 9. November, Tag der Deutschen Einheit und Reichspogromnacht sozusagen. Ah. An diesem Tag haben wir den Weltschal ans Hamburger Rathaus gehängt und der ist dann praktisch auch nach St. Petersburg gereist und überall hin und eigentlich auch nach New York eingeladen worden, weil er auch als Zeichen für Weltoffenheit zum G20-Gipfel von 8000 Personen zum Fischmarkt getragen wurde, wo Bill de Blasio, Bürgermeister von New York, eine Rede gehalten hat. Thema der Rede, NGOs aller Länder, vereinigt euch. Nur so kommen wir gegen die Autokratien unserer Welt an.
Ja.
Das war ja, wie gesagt, 2017. Trump ist jetzt nicht mehr an der Regierung. Die Dinge haben sich geändert. Der Weltschall wurde dann eingeladen, nach New York zu kommen. Das sollte eigentlich letztes Jahr stattfinden. Und das wurde dann abgesagt, natürlich wegen Corona, klar. Ich wollte damit nur sagen, NGOs aller Länder, vereinigt euch. Also dieser Weltschall wurde hergestellt von unseren Frauen auf der Veddel, von Obdachlosen, ich habe zum Beispiel Somalia gestrickt, von geflüchteten Menschen.
Also man muss sich das so vorstellen, ganz kurz zur Klärung, ganz viele Flaggen einfach.
Genau, aber von der ganzen Welt. Flagge, ja. Alle Flaggen der ganzen Welt, sprich Somalia,
aber
Israel.
Nebeneinander oder einzeln?
Die wurden einzeln gestrickt, die haben drumherum Klettverschluss und du kannst sie als riesigen Schal zusammensetzen.
Ah, jetzt habe ich ein Bild. Toll.
Und da kommt jetzt noch alles Mögliche dazu. Jetzt kommen amerikanische Staaten dazu wie Arizona. Es kommen aber auch, der der Kreis Lauenbrück dazu, da Niedersachsen. So. Süß. Also das heißt, schön, diesen Welscher kann man endlos vergrößern. Weiter. Und das ist praktisch ein Symbol.
Ja.
Ein Symbol für Demokratie, Weltfrieden, Toleranz, Weltoffenheit, zusammen, die and all nenne ich das, gemeinsam einzigartig. Das schön war die Idee.
Wo unter, ist der jetzt?
Der ist bei uns auf der Veddel. Jeder, der, also die Leute, also Unternehmen haben für diese Flaggen 1000 Euro gespendet und eine Patenschaft übernommen. 500 Euro ging an den, der es gestrickt hat und für die, und das Material. Und aus dem Rest haben wir ein sehr großes Projekt gemacht für Frauen, geflüchtete Frauen. Mhm. Das nannte sich Liberta, zusammengesetzt Liebe und Freiheit. Mhm. Also ein bisschen Esperanto-mäßig.
Liberta.
Genau, Liberta, aber Liebe eben auf Deutsch geschrieben. So. Und dann, und das wurde dann sozusagen umgesetzt über mehrere Jahre, dass eben insgesamt über 60 Frauen, geflüchtete Frauen, eben von unseren Frauen unterrichtet worden sind und teilweise auch in unser Projekt mit übernommen worden sind. Mhm. Das war auch ein großer Erfolg. Darunter waren noch einige Männer und unter anderem ein syrischer Mann namens Ahmed. Und Ahmed hat dann bei uns auch so eine Art Praktikum gemacht und ist inzwischen fest angestellt bei uns und ernährt seine ganze Familie von der Arbeit, die er bei uns hat, bei Made of Edel.
Was macht er genau?
Er leitet sozusagen jetzt so Produktionsaufträge, die nicht so viel mit Kleidung zu tun haben, sondern wir machen jetzt zum Beispiel aus den Museumsplanen von der Kunsthalle, also Caspar David Friedrich Plane, Taschen, die dann mit einer Stiftung zusammen verkauft werden. Und die sind limitiert, jede Tasche sieht anders aus. Cool. Und das sind zum Beispiel Produktionen, die er betreut und organisiert und so weiter. Und jetzt geht's weiter. Auf die Frage, er kommt ursprünglich aus Aleppo und ist aus Syrien mit der ganzen Familie geflohen. Schlimmerweise muss man sagen, dass in der Zeit, in der er bei uns war, sein Bruder im Bombenhagel in Aleppo ums Leben gekommen ist. Mhm. Einfach mal, um zu erklären, wie nah wir auch an diesen Dingen dran sind. Mhm. Und als ich ihn dann gefragt habe, wie stellst du dir denn eigentlich dein zukünftiges Leben vor, da hat er gesagt, meine Traumvorstellung ist, nach Syrien zurückzugehen, wenn die Situation dort besser geworden ist und für euch Aufträge zu bearbeiten.
In Syrien.
In Syrien. Und das wäre natürlich auch meine Traumvorstellung, weil das ist eigentlich so, wie es laufen könnte.
Klar.
Wir bekommen hier Aufträge. Wir würden ihm, mit dem wir jahrelang zusammengearbeitet haben und der uns aus dem FF kennt und eine Produktion leiten kann, Aufträge wiederum geben. Er könnte so etwas
Leute einstellen aufbauen.
Ja.
So.
Und gleichzeitig, das Ganze muss einfach von allen Seiten laufen.
Und das meinst du wahrscheinlich auch Rückschluss zu der Frage Bangladesch, dass das quasi auch einfach so laufen könnte und
genau
hätte laufen
sorry
können,
dass ich da so weit aushole. Nö,
das nee, war aber schön, sehr, sehr, ein sehr, sehr wichtiges Ausholen, finde ich. Das
hat Sinn ergeben,
Verständnis,
ja.
Du exportierst damit ja eigentlich den grundeigenen Gründungsgedanken sozusagen in andere Länder und hoffst, dieses Mindset und diese Einstellung, ne, nicht nur geistig, sondern auch was die Produktion und so weiter anbelangt, zu exportieren. Bin ich zu 100% bei dir. Das wird das Thema, glaube ich, der nächsten Dekade werden. Nachhaltigkeit, Kultur, soziales Gefüge.
Dafür sind wir ja auch unter anderem hier und sprechen.
Ja, eure Generation, die steht jetzt dafür. Ich kann nur noch meinen Kram verwalten. Ihr müsst das jetzt durchziehen.
Ja. Okay, wir nehmen das sozusagen mit in unsere Generation. Wir versuchen das weiter zu verbreiten. Und danken dir von ganzem Herzen, dass du heute hergekommen bist und
deine dieses, Geschichte so wunderschön
genau dieses
hast,
Thema eure mit uns geteilt hast. Ja.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Cool.
Danke, danke.
Toll. Danke, Julian. Wie immer.